2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Ja, eine neue Folge im Jahr 2026. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Christian, wie das oftmals so ist im neuen Jahr, nimmt man sich ja was vor, Vorsätze. Gibt es bei dir irgendwas, was du dir vornimmst für 26?
Ich nehme mir jedes Jahr das Gleiche vor, auf meine Linie zu achten. Okay. Und jedes Jahr klappt es nicht irgendwie.
Ja gut, aber du bist ja schon diszipliniert, du machst deinen Sport weiterhin.
Ja, aber es ist halt auch schon ein Unterschied, ob man aktiv Handball spielt oder ob man für sich macht. Und meistens geht man dann nicht so über seine Grenzen, wie man das natürlich in der Vorbereitung macht.
Okay. Ja, wichtig ist auch, dass man ja Ziele hat. Die hast du ja, die gehst du an. Und so ist das bei uns allen, bei euch hoffentlich auch. Und wie das so ist, im neuen Jahr beginnt das Jahr mit einem Großevent, auch in diesem Jahr wieder mit einer Europameisterschaft in Skandinavien. Deutschland ist natürlich wieder mit dabei und hat da auch ganz gute Aussicht. Und darüber werden wir heute reden. Christian, vielleicht an dich mal meine erste Frage. Du hast ja auch, oder wir haben auch gemeinsam einige Europameisterschaften gespielt. Welche Erinnerung hast du dran? Beziehungsweise vielleicht auch, gehen wir erstmal dahin, welchen Wert hat eine Europameisterschaft für dich?
Als aktiver Handballer sehr großen Wert. Jetzt guckt man sich das natürlich gerne nur am Fernsehen an. Aber als aktiver Handballer ist der Unterschied zwischen EM und WM eigentlich nicht so groß, finde ich. Also okay. Man weiß immer, dass im Januar ein Highlight einsteht, eine EM oder WM. Aber eigentlich macht es keinen großen Unterschied oder EM oder WM, weil es doch immer eigentlich auf die gleichen Favoriten oder gleichen Mannschaften hinausläuft, gegen die man am Ende spielen muss, wenn es drauf ankommt.
Ich wollte darauf hinaus, ich finde die Leistungsdichte bei einer Europameisterschaft deutlich größer. Ich meine, wir gehen ja später noch drauf ein, auf die Vorrunde der deutschen Mannschaft, die möglichen Hauptrundengegner. Siehst du da nicht in der Häufigkeit von Top-Spielen oder Top-Gegnern natürlich eine deutlich höhere Belastung auch und dass du eigentlich gar keine Fehler erlauben kannst?
Also ich glaube, auch bei einer WM ist der Handball jetzt so eng zusammengerutscht. Da gibt es, glaube ich, kaum noch Mannschaften, außer so Exoten, wo man sagt, aus den afrikanischen Ländern. Aber wenn du jetzt Brasilien zum Beispiel anguckst, also es ist keine Mannschaft mehr dabei, wo du dir eigentlich einen Fehler erlauben kannst oder wo du sagst, du spielst mit der zweiten Mannschaft locker auf.
Okay. 2004 haben wir beide zusammengespielt. Toller Erfolg. Welche Erinnerung hast du an die Europameisterschaft 2004?
Ja, eigentlich, wenn man zum Ergebnis sieht, sehr gut. Super, ja. Aber es war natürlich nicht abzusehen, dass man da so erfolgreich die EM spielt. Vor allem, wenn man, ich denke jetzt gerade mal ins Halbfinale, war jetzt nicht das einfachste Spiel.
Nee. Gegen Dänemark damals?
Gegen Dänemark. Und dann haben wir eigentlich gedacht, im Finale kommt man gegen Kroatien, weil andere Halbfinale war dann Kroatien-Slowenien. Hat man gedacht, okay, andere Halbfinale gewinnt Kroatien. Ja? Und wir haben ja 2003 bei der WM nicht so gute Erfahrungen gemacht mit Kroatien. Und da, wie das so ist, im slowenisch-kroatischen Derby hat Slowenien gewonnen. Ja? Und das war dann schon überraschend. Und das war natürlich auch für uns dann ein bisschen leichteres Endspiel, sag ich mal, weil die Slowenen sich da eigentlich schon im Halbfinale voll verausgackt haben.
Einmal das und ich glaube auch von der Spielweise lagen uns die Slowenen da auch deutlich mehr als die Kroaten. Ne? Die Kroaten dann noch mehr, ich sag mal, finde mit diesem offensiven 3-2-1-Spiel, hat man ja dann leider gesehen 2003 und dann auch im Finale der Olympiade 2004, dass sie uns dann über die 60 Minuten dann doch überlegen waren. Ja? Also von daher gemischte Gefühle.
Ja, Henning, ich habe nachgerechnet 7 EMs gespielt.
Ja.
Gab es eine, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, schon die 2004er Europameisterschaft. Da habe ich natürlich viele Spielanteile auch gehabt. Da lief es einfach sehr, sehr gut. Und wenn man so ein Turnier dann natürlich als Sieger beendet, also ich glaube, das ist dann einfach das Highlight. Das gesamte Jahr 2004 lief für uns ja gut, dann auch mit der Olympiade, auch wenn es dann am Ende vielleicht nicht ganz für Gold gereicht hat. Aber diese Europameisterschaft, und ich erwähne es immer gerne wieder in vielen Gesprächen, ich weiß gar nicht, ob das noch so vielen bewusst ist, dass wir damals in zehn Tagen 8 Spiele absolviert haben. Ne?
Ja.
Also kannst du dich daran erinnern? Also für mich war es so, wir haben, glaube ich, relativ früh damals gespielt, weiß nicht, ob 17 Uhr oder so, ne? Und dann ja, bist du zurückgekommen, meist gewonnen, Abendessen, ich glaube, da haben wir ein Video oftmals mehr. Ich weiß im Detail weiß nicht mehr. Und dann war aber schon, also eine Zufriedenheit, aber schon wieder eine Anspannung, weil du dich ja auf den morgigen Gegner schon wieder vorbereitet hast. Wie hast du das erlebt?
Ich kann mich nur erinnern, dass es bei jedem Spiel schwieriger wurde, sich zu erwärmen. Und das hat immer länger gedauert, weil natürlich der Körper müde war und du wurdest nicht mehr so richtig warm. Ja, und dann wurde es immer schwieriger, sich aufzuwärmen. Aber als man dann drin war im Spiel, war es kein Problem. Aber diese ständige Erwärmung, die ist mir noch in Erinnerung geblieben.
Ja.
Und natürlich 2002 deine Haarpracht.
Bist du wieder auf sowas? Das sind natürlich Dinge, also ganz ehrlich, wenn ich das heute bei dem Spieler sehen würde, dann würde ich, also verbal würde ich das sagen, sag mal, was ist
mit euch? Finale.
Aber es war damals, also wenn du das ansprichst, ich wollte es eigentlich, deswegen habe ich es als Frage auch gar nicht notiert gehabt, aber es war klar, dass du sowas bringst. Da muss ich ja vorwegnehmen, dass wir ja 98 haben wir ja auch überraschend die Bronzemedaille gewonnen in Bozen. Und wir hatten ja damals einen Spieler dabei, der damals schon immer sehr bunte Haarpracht getragen hat. Und der hat es natürlich organisiert, dass er seine Kumpels mitgebracht hat und wir nach der gewonnenen Bronzemedaille alle unsere Haare gefärbt haben. Ne? So, und dann, ich weiß, wie so eine Raupe, dann bei der Siegerehrung dort reingegangen sind. Also ganz ehrlich, wenn ich heute eine deutsche Mannschaft so sehen würde, würde ich sagen, sag mal, was ist mit euch los? Ne? Aber ich weiß es nicht, es war die Zeit, es war...
Das wäre gleich meine zweite Frage gewesen, dein emotionalster Moment, aber das war einer davon.
Ja, emotional das und 2002, da hast du ja mich drauf angesprochen gehabt, ja, war ich auch mit dabei. Ich habe mich da auch leiden lassen, bin ich ganz ehrlich, von den Emotionen und auch von den Mitspielern, die dort aus dieser Begeisterung heraus gesagt haben, ja, jetzt müssen wir irgendwas Lustiges mit unseren Haaren machen. Ist ein Moment in meiner Karriere, wo ich nicht stolz drauf bin. Auch am nächsten Tag, als die erste Euphorie ein bisschen weg war, war ich auch entsetzt, was ich mir da angetan habe. Und das hat mit Sicherheit nicht dazu beigetragen, um sportlich mehr leisten zu können. Von daher, ja, eine Lebenserfahrung, die man aber nicht nachmachen muss und auf die ich auch nicht wirklich stolz bin. Ja. Alfred ist ja Trainer, wir haben beide Alfred als Trainer gehabt. Ich habe ihn in Magdeburg Ende der 90er gehabt, beim SC Magdeburg. Du hast ihn beim THW Kiel gehabt. Was macht Alfred, gibt ja immer zwei Gesichter, als Mensch, aber auch als Trainer aus?
Ich hatte ihn 2008 bekommen beim THW Kiel. Ich glaube, das war eine sehr schwierige Phase, auch für den THW Kiel zu der damaligen Zeit. Wir waren sehr erfolgreich, haben 2007 die Champions League gewonnen. Haben deutsche Meisterschaft und die Pokal gewonnen und dann bist du als neuer Trainer natürlich gleich mal unter Druck, ja. Und das hat man, glaube ich, auch am ersten Spieltag gesehen. Wir haben gegen Aufsteiger Dormagen gespielt,
okay,
und gleich mal unentschieden zu Hause gespielt. Das war natürlich nicht der beste Einstand für Alfred und auch nicht für uns. Aber wenn man als Alfred, als Mensch, er ist sehr direkt. Es war sehr hartes Training unter ihm immer, ja. Besonders die Vorbereitungen waren sehr hart und hat natürlich aber auch dazu beigetragen, dass wir sehr erfolgreich waren. Aber er ist ein sehr ehrlicher Mensch, er ist sehr direkt, ist ein harter Hund. Ja. Aber wir sind uns sehr ähnlich. Das macht uns da, glaube ich, so ein bisschen aus. Ja. Und wenn so zwei Grummelbären manchmal aufeinander treffen. Ja.
Wo siehst du die Ähnlichkeiten zwischen euch?
Ja, ich glaube, er ist sehr direkt und ich bin sehr direkt. Das trifft manchmal aufeinander.
Ja.
Aber wir haben eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen gehabt. Und jetzt bei der Nationalmannschaft, denke ich, das macht er super. Aber wie ich auch so, wenn ich mir die Auszeiten so anhöre mittlerweile, er ist ein bisschen entspannter geworden.
Ja,
er ist ein bisschen lockerer geworden.
Ich glaube, auf der einen Seite bringt es das Alter mit. Und auch als Nationalmannschaftstrainer hast du vielleicht, ich meine, klar, punktuell dann einen maximalen Druck. Aber ich glaube, es ist doch was anderes, wenn du dieses Tagesgeschäft hast, ja, im Verein und so weiter. Deswegen glaube ich, dass er da schon nochmal jetzt als Nationaltrainer eine andere Gelassenheit mit einbringen soll. Du hast davon gesprochen, dass ihr ziemlich gleich seid. Dass es manchmal, gibt es einen Moment, den du schildern kannst und möchtest, wo ihr so ein bisschen aneinander gerasselt seid. Aber es ist ja auch oftmals hier so im Verein. Wir haben ja auch Auszeiten schon von vielen Mannschaften, Rhein-Neckar-Löwen, ich glaube Palika, Andi Schmid, die gut befreundet sind und sich da auch mal wo man ja dann relativ schnell auch wieder, ich sag mal, sagt, hey, war nicht so gemeint. Hast du da irgendwas in Erinnerung, wo ihr aneinander geraten seid, aber dann schnell wieder euch?
Nein, ich glaube, wir haben uns nur angeguckt und dann wusste jeder Bescheid. Aber ich glaube, es gab einen Moment, der uns, glaube ich, beide sehr gut beschreibt. Er ist sehr ehrgeizig, ich bin sehr ehrgeizig. Es war, glaube ich, das letzte Spiel bei der 68-0 Meisterschaft. Ja. Letztes Spiel. Es war klar, wir führen schon mit 10 Toren. Er hat Markus Alm rausgenommen und wollte ihn dann 5 Minuten vor Spielende wieder bringen, weil er unbedingt noch plus 200 Tore haben möchte. Ja. Und dann hat Markus Alm auch gesagt, bist du eigentlich total bescheuert? Wir führen mit 12, 13 Nein. Toren und du willst es noch besser machen. Ja. Das ist halt sein Anspruch und das war auch immer mein Anspruch, immer mehr zu wollen. Und ich glaube, das hat uns beide ausgemacht.
Ja, ich glaube, das ist ja auch was man in Kiel, das habe ich in Kiel auch gelernt. Ne? Also wenn du mit 5 geführt hast, wolltest du mit 6 gewinnen. Und dann wolltest du immer mehr, ne? Und diesen Anspruch nicht locker zu lassen. Du hast davon gesprochen, dass der Druck extrem groß war auf Alfred, als er kam. Und dass er ein harter Hund war. Ich finde, das ist eine super Aussage nach Nocker, weil Nocker war ja schon ein harter Hund. Was hat Alfred aus deiner Perspektive noch mehr oder noch intensiver gemacht?
Ich glaube, bei Nocker war es so, da war die Entwicklung von diesem Wissen, wie man richtig trainiert, noch nicht so weit. Ja. Okay. Da war viel hilft viel. Mhm. Ja. Und Alfred hat sich dann jemand zur Seite geholt, der gesagt hat, okay, es reicht auch, wenn ihr weniger trainiert oder auch weniger läuft. Ja? Mhm. Also nicht von den Kilometern, sondern von den Stundenanzahl. Also unter Nocker sind wir als 1,5 Stunden am Stück gelaufen, ohne Pulsuhr. Ja? Und unter Alfred sind wir dann die 400 Meter Sprints gelaufen. Mhm. Und wenn man mal da 20 in den Beinen hat, das ist zwar weniger Strecke, aber tut vielleicht ein bisschen mehr weh.
Ja, es ist halt dann doch mehr sportartspezifisch. Ne?
Genau.
Es war dann schon doch ein bisschen mehr wissenschaftlicher Hintergrund, den Alfred damit sicher zu Rate gezogen hat und dann auch mehr Experten, ich glaube im Krafttraining oder Athletiktraining hat er dann Experten mit.
Wir hatten im Krafttraining Experten, also wir haben mit Ole Wicken den Krafttrainer gehabt und hatten auch, ich glaube Alfred hat da jemand aus Berlin in der Hand, der dann die Trainingspläne für die Laufeinheiten geschrieben hat für ihn. Und ich glaube, nicht zu unserem Vorteil.
Nicht zu eurem Vorteil?
Ja, weil wer dann zu viel laufen muss.
Ach so, ja, so meinst du das. Ja, okay. Gut, am Ende soll der Erfolg im Vordergrund stehen. Und da konntet ihr euch auf jeden Fall sehen lassen. Ne?
Ja, kommen wir mal zu EM. Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird, auch bei unserer Fragerunde. Auf welchem Platz landet denn Deutschland bei dieser EM?
Das ist immer wieder die ominöse Frage. Ich glaube, dass wir haben ja immer die gleichen Nationen. Also wenn es um die Favoriten geht, haben wir, glaube ich, immer die gleichen Nationen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass in dem Ranking für mich Deutschland weiter nach vorne rückt. Also wir sagen ja immer, ne? Also Dänemark ist, glaube ich, ganz klar. Wir haben die Franzosen, wir haben die Spanier. Da kommen jetzt viele andere Nationen mit hoch. Ich finde, dass die Österreicher sich gut entwickelt haben, die Portugiesen. Deutschland, wissen wir, zählt immer mit zum Favoriten, zum weiteren Favoritenkreis dazu. Wir wollen die Deutschen immer im Halbfinale sehen, aber ich bin ganz ehrlich, vom Potenzial her sehe ich Deutschland neben Dänemark zu den Favoriten. Und das völlig zu Recht. Wir sind auf allen Positionen doppelt gut besetzt. Wir müssen uns auch final vor Dänemark, müssen wir keine Angst haben. Das haben wir gezeigt, dass wir die schlagen können. Also es ist alles möglich aus meiner Sicht.
Aber glaubst du, dass nach der Hauptrunde, dass wir trotzdem da durchziehen? Wir haben ja, es kommen, also kommen ja einige Hochkaräter gleich in der Hauptrunde auf uns.
Ja.
Wenn wir das jetzt so.
Also, das ist natürlich erstmal das, wie immer, das theoretische Vorbild. Wir haben jetzt ein paar Zahlen, ne? Wie schätzen wir jeden ein? So, und da schätze ich Deutschland relativ weit vorne ein. Die Belastung, die vielen starken Gegner, die haben ja alle. Also die Franzosen müssen genauso gegen die alle spielen. So, und das muss die deutsche Mannschaft im Endeffekt zeigen und beweisen, dass sie die Leistung, wozu sie in der Lage sind, kontinuierlich abrufen können. Das ist notwendig.
Ist es wichtig, wie Deutschland in die EM startet? Oder ist das?
Ich gucke in die Vergangenheit. ich glaube, wir haben 2004 jetzt gesprochen gehabt. Da sind wir auch bescheiden gestartet. Ich glaube, da sind wir mit, ich weiß gar nicht, mit welcher, sind wir nicht mit einem Punkt? Oder?
3-3, glaube ich.
Also null, war das der Nullpunkt? Aber mit dieser Rechnerei komme ich auch nicht klar. Da sind wir ganz bescheiden in die Hauptrunde gekommen. So, also von daher hat das keine Aussagekraft. Wir sind in vielen Turnieren langsam reingestartet. 2007, als wir gegen die Polen verloren haben, sah das auch nicht rosig aus und sind dann in der Hauptrunde ins Laufen gekommen. Also ich glaube, die Frage auch immer da, was ist wieder notwendig für mich, bei so einem großen Turnier, wo du in einer gewissen Zeit einfach zusammen bist als Team, ist, glaube ich, Atmosphäre und Stimmung sehr, sehr wichtig. Spielt jeder.
Warte kurz, ich mach dir mal dein Mikrofon an. Ist an? Okay, machen wir weiter. Ich habe nur auf meins geguckt und habe gedacht, du hättest.
Eins ist auch an. Ja. Meine Erfahrung aus den Turnieren ist Atmosphäre und Stimmung. Kann sich jeder mit seiner Rolle identifizieren, weil rein faktisch von der Qualität der Mannschaft, der deutschen Mannschaft, von den Möglichkeiten der Spielweise können wir jeden schlagen. Die Frage, die Sie jetzt beantworten müssen, gelingt es Ihnen, jeden zu integrieren? Weil hier ist es ja auch so, dass nicht nur die erste 7 den Erfolg trägt, sondern ist die zweite Reihe so stark, dass kein Leistungsabfall da ist. Und wenn uns das gelingt, dann sage ich, können wir jeden schlagen. Wie siehst du das? Wie ist deine Perspektive?
Ja, ich sehe es halt wie bei der Frauen-Weltmeisterschaft 2025 jetzt. Also du hast von Anfang an, von dem ersten Spiel gesehen, oh, da könnte sich was entwickeln. Die stehen super in der Abwehr, was sie ein Jahr vorher bei der EM nicht so gut waren, wo sie ihre Schwachstellen hatten. Aber da hat man vom ersten Spiel gesehen, wow, da entwickelt sich was, da ist Potenzial da. Und die können alle schlagen.
Ja.
Ja, und das hat man vom ersten Spiel gesehen. Und deswegen war das meine Frage,
Wie gesagt, wir haben es selber schon anders erlebt, 2007. Wenn du uns da, glaube ich, gegen Polen, gegen Brasilien gesehen hättest, hättest du keinen Pfifferling auf uns gesetzt. Die beiden Vorbereitungsspiele, das offizielle und das inoffizielle gegen Ägypten, da hattest du das Gefühl, wir haben ein komplettes Handballspielen verlernt. Ja. Also deswegen glaube ich, dass hier viel im Kopf stattfindet. Wie gelingt es der Mannschaft, genau diese Atmosphäre, sich gegenseitig zu helfen, sich aber auch zu vertrauen? Ne? Da wissen wir auch, wenn ein Vertrauen da ist auf die Fähigkeiten des Nebenmannes, dann muss ich mich weniger um den kümmern, beziehungsweise ich stehe doch emotional enger beieinander. Das sind aber eher auf der emotionalen Ebene Dinge, nicht auf der Fähigkeiten-Ebene, weil die Fähigkeiten, das haben wir, und das weiß, glaube ich, jeder, der regelmäßig Handball guckt, das Potenzial ist da, aber gelingt es der Mannschaft, emotional genau diese Begeisterung über 60 Minuten, jedes Spiel immer wieder abzurufen. Das sind die Fragen, die Sie dann im Endeffekt nur auf dem Feld beantworten können.
Jetzt haben wir unsere dritte Frage, die sehr ähnlich ist. Hättest du einen anderen Spieler mitgenommen? Also es gab ja Kritik von gewissen Personen im Vorfeld.
Also ich denke, dass Alfred jemand ist, der sich sehr intensiv erstmal mit Handball beschäftigt und der sich viele Spiele anguckt. Alfred ist dafür bekannt, dass er gerne mal für überraschende Personalentscheidungen sorgt, dass er immer mal Spieler nimmt, gerade jüngere Spieler, denen eine Chance gibt, was ich gut finde. Weil so können immer wieder nur junge Leute mal nachrücken und eine Chance bekommen. Und du brauchst als junger Spieler oder generell als Spieler immer das Vertrauen eines Trainers. Und wenn du hier ein junger Spieler bist und der Bundestrainer dir das Vertrauen gibt, spielen zu dürfen, egal was du machst, dann wächst du auch in diese Rolle rein. Und deswegen hat Alfred da mit Sicherheit den maximalen Überblick, was die Möglichkeiten seines Kaders angeht, hat dort eine gute Wahl getroffen. Ob das denn erfolgreich ist, das wird wieder auch das Turnier zeigen. Aber ich glaube, was die Schlüsselpositionen angeht und die Top-Spieler, ist die Mannschaft in Bestbesetzung da.
Ich habe mir nochmal den Podcast angehört mit Nikola Jakobsen, unser Podcast. Und er hat gesagt, er braucht nicht die besten Spieler, sondern die Spieler, die am besten zusammen harmonieren. Das macht eine Mannschaft aus.
Ja.
Siehst du das genauso?
Hundertprozentig. Die Erfahrung zeigt, also ich habe ja auch die Erfahrung gesammelt, Rhein-Neckar-Löwen zu Beginn meiner Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen 2007, wir waren eine Ansammlung von guten Spielern, aber wir waren keine harmonische Mannschaft. So, und als dann dieser Bruch kam oder der Wechsel 2012, wurden viele Positionen durchgewechselt und dann war mit Sicherheit eine ähnliche oder gleiche Qualität da, aber es war eine andere Harmonie in der Mannschaft. Und ich glaube, das ist absolut notwendig. Das ist das, was ich immer wieder betone. Das hört sich dann vielleicht langweilig an, man erzählt immer wieder das Gleiche. Aber es ist dann doch, fühlt sich jeder wohl in der Gruppe, spielt jeder die Rolle, die er für sich sieht. Und das ist Grundlage bei natürlich einer hohen Qualität jedes einzelnen Spielers für Erfolg. Ja, gar keine Frage. Frage gebe ich zurück. Hättest du irgendwas anders gemacht?
Wir haben im Land 80 Millionen Bundestrainer. Sowohl im Handball,
wenn, auch im Fußball. Wenn so viel Handball gucken, wenn davon die Hälfte Handball gucken würde.
Lange so entscheidend oder entscheiden muss der Bundestrainer. Ja, und der muss natürlich auch dann dafür gerade stehen. Und wenn er sich für die Spieler entschieden hat, dann wird er seine Gründe gehabt haben. Und wir können nicht im Vorfeld schon ihn kritisieren. Wir können ihn danach kritisieren, wenn es schlecht gelaufen ist oder wenn irgendwas nicht passt. Aber im Vorfeld macht es keinen Sinn, ihn zu kritisieren.
Dass es hier Vereinsverantwortliche gibt, die natürlich aus ihrer Perspektive das kritisch sehen und hinterfragen, ist auch menschlich und nachvollziehbar. Gar keine Frage. Aber ich glaube, dass Alfred sich hier absolut Gedanken gemacht hat. Auch hier ist er, glaube ich, immer wieder offen, ich sag mal, Neuerungen zu machen. Hier wird es Ideen geben. Vielleicht hat er eine Idee, die Abwehr einfach mal umzustellen oder eine Alternative zu haben oder. Also von daher, glaube ich, hat sich Alfred genügend Gedanken gemacht, um seinen Kader entsprechend optimal hier zusammenzustellen. Ist ja auch immer die Frage, wer sind dann wieder die Spieler, die für den Erfolg der deutschen Mannschaft sorgen? Oder auf wem liegt die Last des Erfolges? Hast du da jemanden für dich? Oder wenn du niemanden hast, gibt es jemanden, wo du hoffst, der vielleicht überraschend nach vorne kommen kann?
Also die größte Last wird wahrscheinlich wieder auf Juri Knorr liegen. Das hat man in dem letzten Turnier gesehen. Ich hoffe, dass er sich ein bisschen zurücknimmt, dass er nicht denkt, dass er die ganze Last allein tragen muss, sondern die Bälle auch mal links und rechts verteilt. Weil wir haben mit Uschtschins und Köster wirklich zwei Spieler, die auch aus dem Rückraum werfen können. Und ganz wichtig wird sein, dass Juri nicht diese Last alleine tragen will, sondern diese Last auch verteilt. Und wenn man die neue Abwehrsystem oder das neue, dann werden die Torhüter immer wichtiger. Mhm. Und da denke ich auch, dass Andi Wolf ein wichtiger Faktor sein wird.
Ja.
Bei dieser
Also ich nehme beide. Ich muss auch David Speth. Ich bin immer wieder begeistert, in welcher Kontinuität. Also beide.
Beide.
Andi Wolf natürlich mit Sicherheit als für mich trotzdem Nummer 1 führt das Torwart-Team ja an, aber beide auf einem ähnlich gleich hohen Niveau.
Na, ich glaube, es ist wichtig, dass Andi weiß, dass er die klare Nummer 1 ist. Dann schöpft er, glaube ich, sein ganzes Potenzial aus.
Ja.
Aber es wird auch wichtig sein, dass mit David Speth ein zweiter Mann dahinter ist, der genauso gut ist.
Genau. Gibt es jemanden, der vielleicht nicht so im Fokus ist, wo du ja, entweder das Gefühl hast und wie auch immer, dass der so ein bisschen aus dem Schatten des einen oder anderen rauskommen kann? Oder hast du da niemanden?
Aus dem Schatten glaube ich noch nicht. Dafür ist er noch zu jung dabei. Aber ich glaube, mit Miro Schlurov hat man nicht nur den Spaßvogel in der Mannschaft vielleicht gefunden. Ich habe ihn selbst in Minden erlebt, weiß, wie lustig er sein kann. Aber ich glaube auch, wenn er diese Unbekümmertheit hat, die er in Gummersbach in den Tag gelegt hat, dann ist er auch mal für einfache Tore gut. Und ist noch ein Unbekannter, glaube ich, bei den anderen Nationen. Und das kann ihn, glaube ich, auszeichnen, dass er da für Überraschungen sorgen wird.
Jetzt haben wir, glaube ich, gleich im ersten Spiel Österreich. Und wir wissen ja, dass Andi Wolf immer mal für einen lockeren Spruch zu haben ist. Und der hat jetzt hier, habe ich mir das notiert, er hat es kritisiert, das hässliche Anti-Handballspiel der Österreicher. Was hältst du von der Aussage? Also würdest du das bestätigen, dass die Österreicher einen hässlichen Handball spielen oder wie siehst du das?
Also er hat, wir kennen alle Andi Wolf, der ist immer für einen guten Spruch zu haben, ja, und dieser Spruch hat natürlich gleich polarisiert in den Medien. Er meint natürlich, das ist 7 gegen 6. Hm. Ich bin eigentlich gesagt auch kein Fan von diesem 7 gegen 6. Hm. Ich finde es keinen schönen Handball, aber kennt das ja vom THW Kiel. Da wird es ja auch häufiger praktiziert. Ich weiß nicht, was er da, wenn der THW am Angriff ist, was er da macht, ob er da wegguckt. Aber solange das erlaubt ist, ja, solange es diese Regel gibt, es ist erlaubt, werden Mannschaften dieses auch spielen. Ja? Und wenn das jetzt Mannschaften sind, die vielleicht im 1 gegen 1 oder im Taktischen nicht so gut sind, ist das ein Mittel, um einfache Tore zu erzielen. Ja? Mhm. Und natürlich ist es für die Abwehr sehr schwierig, das zu verteidigen. Ja? Mhm. Man muss sich darauf einstellen. Es wird lang gespielt. Österreich spielt einfach einen langen Handball. Mhm. Ja? Sie versuchen, wir denken sich auch, wenn Österreich den Ball hat, kann Deutschland kein Tor schießen.
Kann eine Strategie sein. Das ist eine Strategie. Bei heutigem Zeitspiel ist das nicht dauerhaft umzusetzen. Ja. Ne?
Aber natürlich ist das ein Mittel, das man gegen Deutschland einsetzen kann. Und ich bin mir sicher, es werden viele freie Situationen entstehen, ja, wo wirklich Schützen frei schießen. Und das kommt natürlich auch Andi Wolf zugute.
Ja.
Da ist er stark drin, wenn er den Schützen frei vor sich hat. Mhm. Und da denke ich mal, wird er auch die Antwort im Spiel gegen Österreich liefern. Ja.
Ja gut, also er hat auf jeden Fall für Vorfreude bei den Österreichern gesorgt. Und ich glaube gerade Hutitschek, der ja im Angriff das Spiel oft lenkt und leitet, ab und zu verschleppt, aber auch mit gutem Tempowechsel. Das ist unangenehm. Ich glaube gerade in der heutigen Zeit, wo viel Tempo im Angriff ist, ist das immer unangenehm für die Abwehr, wenn du nie richtig Zugriff bekommst. Ne? Wenn du willst ja immer wieder schnell den Ball haben, im Ideal mit Gegenstößen dann dagegen arbeiten. Und ich finde, dass das die Österreicher besonders gut machen. Vielleicht ist es das, was Andi so ein bisschen nervt, vielleicht auch aus der Erfahrung in den Spielen gegen Lemgo auch, ne? Wo sie ja mit Kiel dann auch keine guten Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht schwingt das bei ihm so ein bisschen mit, dass ihn das so ein bisschen nervt, diese Spielweise.
Ja, ich habe schon gelesen, die deutschen Piefke hier, wir sind wieder überheblich. Deswegen mögen die Österreicher die Deutschen nicht so.
Naja gut, das liegt ja oftmals beruht auf Gegenseitigkeit. Aber ja, wir wollen das jetzt nicht hier. Ich glaube, der Andi meint das jetzt nicht so böse. Wir kennen Andi, dass er da manchmal, ich sag mal, einen derben Ton anschlägt. Aber das soll vielleicht so diese besondere Würze für dieses erste Eröffnungsspiel oder für das Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft sozusagen ein bisschen bekräftigen. Ja.
Jetzt findet ihr im norwegischen, also in drei Länder statt, Dänemark, Norwegen, Schweden. Wir hatten es auch schon bei den Frauen-WM, haben uns auch darüber unterhalten. Ist das ein Vorteil, ist das ein Nachteil, kommt da Stimmung auf in dem Land? Wie siehst du das?
Ja, gut, ich sag mal so, es unterliegt natürlich immer unternehmerischen Ansätzen. Ich glaube, dass das Ziel hier von den Verbänden ist, eine breitere Publikumsschicht anzusprechen, ne, über die Medien. Ich fand es früher schöner, wo nur eine Nation Austragungsort ist, aber auf der anderen Seite darfst du immer nicht vergessen, wir haben Großturniere ohne Gastgeberbeteiligung funktionieren oft in Deutschland, weil die Hallen trotzdem voll sind, auch wenn Deutschland nicht spielt. Das ist in anderen Ländern oftmals nicht der Fall. Und ich glaube, dass man hier das Ziel hat, einfach den Mitgastgeber, und in dem Fall hätten wir ja drei Gastgeber, dann mehr Zuschauer in die Hallen zu bekommen, auch in den Medien eine höhere Einschaltquote zu haben. Das könnte ich mir vorstellen, dass das eine Argumentation ist, der ERF hier mehrere Mannschaften oder mehrere Vereine, mehrere Länder als Gastgeber auszuloben. In dem Fall ist Skandinavien. Natürlich sind die auch untereinander, hegen die Freundschaften und Feindschaften, aber im Fall Skandinavien finde ich das sinnvoll. Auch so regionale Verbindungen. Ich sage jetzt mal, wenn Deutschland, Schweiz, Österreich das zusammen macht oder Serbien, Kroatien, Bosnien, auch wenn es hier Befindlichkeiten gibt, aber ich meine nur aufgrund der Regionalität. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Gastgeber in Skandinavien ist und der andere im 1000, 2000 Kilometer entfernt, dann finde ich, macht das relativ wenig Sinn. Ja.
Aber wie hättest du denn das als Spieler gefunden, wenn du jetzt überlegst, okay, jetzt spielen sie in Herning, wenn sie dann weiterkommen, also diese Entfernung zurückzulegen dann?
Gut, das hast du in Deutschland dann auch, ob du jetzt in München spielst oder dann vielleicht in Berlin, also das ist ja dann überschaubar. Ich glaube, aus deutscher Sicht ist es dir dann egal, ob du in Herning spielst oder da in, ich weiß gar nicht, wo sie dann spielen, in Norwegen. Das ist dir dann, glaube ich, in dem Fall egal. Die Frage ist, wie es die gastgebende Nation, wie die Mannschaften sich das empfinden. Ist es dann ein Heim-EM oder du bist ja dann mit mehreren Austragender? Aber am Ende muss man es geht am Ende trotzdem um Wirtschaft und Geld. Ja. So, und ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist. Wir können das auf der emotionalen Ebene bewerten, ob das schön oder nicht so schön ist. Ist relativ. Es geht hier um wirtschaftliche Belange. Es muss wirtschaftlich stabil sein. Und ich denke, das wird die Argumentation sein, warum man es dahin gebracht hat.
Medaillenhoffnung. Wo siehst du oder wen siehst du bei den Medaillen und gibt es für dich eine Überraschungsmannschaft jetzt schon, wo du sagst, hier ist eine Überraschung gut?
Was Titel angeht, sind das wieder die üblichen Nationen. Ich glaube, Dänemark können wir da ganz vorne wieder nennen. Wir haben von der deutschen Mannschaft gesprochen, dass die mitspielen werden. Frankreich wird dabei sein, die Franzosen werden dabei sein, Schweden.
Portugal.
Aber dann hintendran kommen Nationen. Wie gesagt, die Österreicher haben sich sehr stabil und gut entwickelt. Die Portugiesen spielen einen sehr guten Handball. Also das ist ja auch das Schöne aus neutraler Sicht, dass hier das Leistungsniveau deutlich mehr zusammenrückt, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass hier 4, 5 Nationen durchmarschieren, obwohl das bei Europameisterschaften selten war. Also da war immer das Leistungsniveau doch relativ eng. Ja.
Das hast du alle Mannschaften aufgezählt.
Habe ich alle europäischen Mannschaften aufgezählt. Und nein, aber das ist ja das Schöne. Der engere Kreis ist klar, das werden die üblichen Verdächtigen sein. Aber es wird spannend zu sehen sein, wie ich es gesagt habe, wie Österreich, wie Portugal sich da entsprechend schlagen und dann den anderen Top-Nationen es im Endeffekt schwer machen. Ich denke, hast du da irgendwas hinzuzufügen?
Ja, sehe ich ähnlich.
Siehst du ähnlich, ja. Haben wir noch eine Frage zur Europameisterschaft? Oder sind wir da alle durch?
Du hast jetzt noch Abwehrpositionsspiel im Handball verändert. Ich habe jetzt noch eine Frage.
Ja,
ich habe es vorhin angesprochen, Torwart. Wie wichtig ist der Torwart mittlerweile im Handball geworden? Ist er wichtiger oder nicht so wichtig wie früher? Hat das Torwartspiel sich verändert durch die neuen Abwehrregeln?
Also ich glaube, dass der Torwart immer wichtig war, aber ich glaube, aufgrund der Frequenz, der noch mehr Würfe aufs Tor, wird er gefühlt, steht er noch mehr im Mittelpunkt, weil noch mehr Aktionen aufs Tor kommen. Wir haben gesehen, wie präsent in den Spiel auch, sagen wir, Andy Wolf, David Späth, Milos Havljev, ja, das sind ja alles Leute, die stehen medial noch mehr im Fokus, weil einfach so viele Angriffe drauf laufen und so viele spektakuläre Paraden zu sehen sind, durch die Aktion, dass der Torwart dann teilweise rein und rauslaufen muss bei Überzahlspiel oder aber direkt den Ball dann ins gegnerische Tor wirft. Also ich glaube, dass das Torwartspiel noch variabler und flexibler heute ist im Vergleich zu meiner Zeit. Ich gehe dann immer von den Torwartschulen aus, waren skandinavische und jugoslawische Torhüter immer schon individuell sehr gut ausgebildet. Ich glaube, dass es heute nicht mehr möglich ist, ohne eine spezifische Torwartschule, also im Bereich Technik, aber auch Athletik, um im Spitzenbereich mitzuspielen. Also das ist Grundlage heute. Und das siehst du den jungen Leuten an. Auch da, David Späth, siehst du, dass er relativ früh hier schon eine entsprechende Ausbildung bekommen hat. Weil es ist sonst nicht mehr möglich, bei diesem schnellen Handballspiel heute überhaupt noch mithalten zu können. Ja. Wie siehst du es? Also vielleicht mal aus Spielersicht auf die Torhüter. Was ist deine Einschätzung?
Also ich finde, dass die Torhüter immer wichtiger werden. Mhm. Also dass ein guter Torwart ein Spiel allein entscheiden kann. Mhm. Hab jetzt Möstl hat mal gesehen in Lemgo, wenn der den Kasten zugemacht hat, ja, dann lief es auch für den Angriff und die Abwehr. Also für mich ist wichtig, dass du 1, 2 gute Torhüter hast. Mhm. Und dann kannst du dir auch mal 1, 2 Fehler erlauben im Angriff, weil du weißt sicher, dass der Torhüter auch mal wie Andy Wolf freie Bälle hält.
Hm. Gut, das war aber damals auch schon so, du brauchtest, also ich sag mal, um Titel zu holen, immer schon einen guten Torhüter, aber aus deiner Perspektive, wie hat sich vielleicht das Torwartspiel verändert? Weil die Ansprüche, das Spiel hat sich ja auch verändert. Das ist deutlich schneller geworden. Du kriegst aus meiner Sicht heute viel mehr freie Würfe, ja, auch aufs Tor. Ne?
Ja, dadurch, dass die Abwehrregeln sich so ein bisschen verändert haben, dass es sofort 2 Minuten gibt bei Gesichtstreffern oder wenn du irgendwie also von außen reinwirfst oder reinspringst, ja, darfst du ja gar nichts mehr.
Ja.
Da gibt es ja auch viele Meinungen dazu. Also der Torhüter bekommt immer mehr freie Bälle.
Ja.
Und wenn du einen Torhüter hast, der gut ist bei freien Bälle, super. Und Andy Wolf ist so einer, der kann an guten Tagen den Gegner zur Verzweiflung.
Macht er den Laden wirklich zu, ja. Ja, gefragt an die Spieler, Abwehr und Positionsangriff. Lass uns vielleicht mal bei der Abwehr beginnen im Vergleich. Also was mir auffällt, ist, dass natürlich die Schiedsrichter das ganz anders bewerten, das Abwehrspiel. Ja. Also ich glaube, wir haben ab und zu mal gesprochen, wenn du siehst heute Matthias Gitzel, wie der in die Abwehr reinläuft, offenes Visier, volle Attacke rein. Wenn ich mich so erinnere, Ende der 90er, Anfang der 2000er waren es Mannschaften wie Jugoslawen und die Russen. Wenn du da so reingelaufen wärst, da haben wir oft gesagt, das hätte er einmal, glaube ich, gemacht, dann wäre er rausgegangen. Wie hat da aus deiner Sicht das Abwehrspiel sich verändert?
Ja, ich bin kein Fan der neuen Regeln. Ja, jetzt wird sie da heißen, ja gut, das hat man von bei dir früher gesehen. Aber ich finde einfach, der Kopf hat nichts irgendwo bei den Beinen zu suchen und dann kannst du das als Abwehrspieler gar nicht verteidigen, ohne die Hände zu benutzen. Und dann ist klar, dass das Gesicht irgendwie was abbekommt. Ja. Und natürlich nutzen das Spieler wie Gitzel oder auch andere Spieler aus, ja, und gehen richtig mit dem Kopf runter, die 1-gegen-1-Täuschung. Es ist immer schwieriger, auch für die Schiedsrichter zu sehen, sind das Schritte oder nicht, ja. Das wird meistens, kannst du das gar nicht mehr so schnell verfolgen, sondern ist das nur, wenn es komisch aussieht, so, ja, wenn es ein bisschen unrund aussieht, dass man dann Schritte pfeift, aber so normal kannst du das gar nicht mehr sehen, ob das Schritte sind oder nicht. Ja. Mhm. Das ist unheimlich schwer für die Schiedsrichter, aber ich bin einfach kein Fan von diesen Abwehrregeln.
Mhm. Ja. Gut, man hat es ja gemacht, um die, weil das Spiel schneller geworden ist, dynamischer, um die Angreifer zu schützen. Ich sehe es ähnlich, dass natürlich du als Angriffsspieler das natürlich auch ausnutzt. Je höher dein Beschleunigungstempo ist, dann kannst du es ja schon fast provozieren, weil es ist ja fast unmöglich, wenn dann die Körpertäuschung ein bisschen tiefer ist, ihn irgendwo am Hals oder am Kopf zu treffen. Jetzt können wir das kritisieren. Gäbe es Ansätze von dir, wie man das verändern könnte? Würde man einfach nur sagen, okay, wir legen die Regeln etwas anders aus, dass wir nicht mehr so schnell auf 2 Minuten setzen? Gibt es da mögliche Lösungsansätze oder Ideen, die du da einbringen könntest?
Ich finde einfach, wenn der Kopf hier irgendwo hier unten ist, ja, dass es dann auch keine 2 Minuten gibt. Ja, da gibt es jetzt 100 Meinungen.
Ja, ja, klar.
Das kann jeder, also für mich ist es so, der Kopf hat ja unten nichts zu suchen. Ne? Klar ist auch, dieses Zulaufen von außen, wenn einer reinspringt, ist immer grenzwertig, dass man da vielleicht eine einfache Regel trifft. Ja? Also momentan gibt es da viel Unstimmigkeiten. Ja. Hat der Angreifer den Schritt gemacht, hat ein Abwehrspieler den Schritt gemacht. Ja? Aber eigentlich kannst du von außen mittlerweile von jeder Position reinspringen und kannst es ja auch provozieren, dass du da...
Ja, es wird immer mehr, natürlich, wenn du als Außenangriffsspieler darum weißt, dass wenn es eine Berührung gibt, sofort 7 Meter gibt, dann nutzt du das natürlich auch aus. Ne? Und das ist der schmale Grat, deswegen mit Sicherheit immer schwieriger, auch für die Schiedsrichter das zu beurteilen. Und aber ich sehe das ähnlich wie du, es ist ein körperlich harter Sport. Das sollte nicht zu sehr ausgelegt werden für den Angreifer, aber das ist ein schmaler Grat. Ja.
Und vor allem soll man es nicht als Angreifer dann auch provozieren.
Genau.
Genau. Das ist für mich so ein ungeschriebenes Gesetz, dass es früher schon gab, diese 2 Minuten oder
das Fordern, meinst du?
Dieses Fordern oder liegen bleiben, sich ins Gesicht halten. Obwohl da nichts war, da kommen wir doch dem Fußball sehr nahe und das wollen wir ganz und gar nicht.
Ich will jetzt kein Bashing von anderen Sportarten, aber jeder weiß, glaube ich, was du meinst. Lass uns kurz auf den Angriff eingehen. Was hat sich da aus deiner Sicht geändert?
Es gibt immer weniger taktisch Spielzüge, sag ich mal. Hm. Es gibt Auslösehandlungen im 1-gegen-1, ja, und dann wird entschieden, wie es weitergeht. Das macht Magdeburg sehr gut. Kiel hat es jetzt noch nicht so im Repertoire, aber das ist so der Ansatz, ja, der es momentan gibt. Ja. Finde ich gut. Wäre mir früher sehr zugute gekommen, dieses 1-gegen-1 und weniger dieses taktische vom Rückraum werfen. Aber ich finde es unheimlich schwer, auch dann zu verteidigen, 1-gegen-1, dann ziehen und dann weiterspielen. Das macht Magdeburg schon sehr gut und das ist richtig schwer zu verteidigen.
Wenn man eine Prognose, ich weiß nicht, ob man das überhaupt machen kann. Wo siehst du den Handball in 5 oder 10 Jahren? Wo kann sich das noch hinentwickeln? Kann das noch schneller werden? Wird es wieder langsamer? Gibt es Spielertypen, die sich vielleicht verändern? Gibt es da irgendwie eine Zukunftsvision von deiner Seite?
Das hängt natürlich ab, wie sich die Regeln verändern. Wenn jetzt eine Regeländerung kommt, dann kann sich das wieder ganz anders entwickeln. Aber so wie es jetzt läuft oder wenn es so weiterläuft, wird das Spiel noch schneller. Es wird noch mehr auf Ausdauer gehen. Die Spielertypen haben sich ja auch mittlerweile verändert. Weg von diesen großen, schweren Spielern. Eher zu diesen kleineren Spielern, die sehr flink auf den Beinen sind. Da kennen wir ja einige. Die das gut ausnutzen. Also ein Franjes war damals die Ausnahme von der Körpergröße, aber mittlerweile kann eigentlich jeder oder jede Körpergröße kann jede Position spielen. Es gibt jetzt keine festen Größen mehr, die du haben musst für den Rückraum oder für den Kreisläufer. Es kann jeder alles spielen.
Ja, weil die meisten Spielzüge, sag ich mal, darauf angelegt sind, eigentlich einen Durchbruch zu bekommen. Ne? Oder außerhalb des Tanks, ne? Wenn der Abwehrspieler nicht mehr rechtzeitig rankommt. Von daher gebe ich dir recht.
Ja.
Lass uns vielleicht, hast du noch eine Frage?
Wir haben jetzt eine Frage noch von Instagram, die du stellen möchtest, bezüglich Dänemark.
Ja, genau, da war eine Frage zur Europameisterschaft. Was machen die Dänen grundsätzlich im Handball anders? Warum sind sie so konstant erfolgreich, sowohl im Frauen- wie auch im Herrenbereich?
Hast du eine Lösung? Naja, wir haben ja mit Nikola Jakobsen auch mit Krikau gesprochen. Ja. Sie haben beide ähnliche Aussagen getroffen. Es geht darum, möglichst früh die Kinder zum Handballsport zu bringen. Ja. Ja. Oder allgemein zum Sport. Das macht Dänemark anders. Es sind, zu jeder Schule ist auch eine Handballhalle angeschlossen oder allgemein Sport. Ja. Es wird viel Zeit in der Halle verbracht, von morgens bis abends. Das ist in Deutschland leider nicht der Fall. Da hat man feste Hallenzeiten und in Dänemark verbringen die den ganzen Tag in der Sporthalle. Wird auch dort gegessen. Ja, dann wird natürlich früh mit Harz gespielt.
Grundlage.
Auch nicht möglich in Deutschland. Die Hallen lassen oder die Hausmeister lassen das meistens nicht zu. Oder es gibt eine Regel. Ab einem gewissen A- oder B-Jugend darf man anfangen mit Harzen. Vorher noch nicht. Das ist natürlich, das sieht man auch vor allem in der Passgeschwindigkeit, ist mir das immer früher aufgefallen, wie die Bälle hin und her fliegen. Ja. Und Nikola Jakobsen hat eine gute Aussage getroffen. Die wollen Spaß haben beim Handball, ja. Die werden nicht in gewisse Form gezwängt, wie in Deutschland, ja, sondern die sollen einfach Spaß haben im Handball.
Also ich glaube, es sind die Rahmenbedingungen, die du angesprochen hast. Hier können wir auch nur im Rahmen unserer Möglichkeiten eigentlich an Politik und die Verantwortlichen appellieren. Ich glaube, dass wir mit dem Handball einen tollen Sport haben, der viel beinhaltet, Athletik, Teamgeist, alles, was so notwendig ist, was der Sport mit sich bringt. Und dass wir hier mit der Europameisterschaft auch wieder eine Möglichkeit haben, einem breiten Publikum und vor allen Dingen vielen Kindern und Jugendlichen den Handballsport näher zu bringen und dann aber selber seinen Idolen zu folgen und den Handballsport umzusetzen. Da brauchen wir einfach diese Zugänge, diese Kapazitäten zu Hallen, weil am Ende ist es ja auch eine soziale Verantwortung, dass Kinder, wir reden immer über die Probleme, die wir haben, dass wir Kinder von sozialen, von den technischen Geräten wegholen wollen, dass wir sie zum Sport bringen wollen, dann brauchen wir natürlich auch diese Rahmenbedingungen. Und am Ende ist es ja auch dieses soziale Leben. Es ist ja nicht nur die anderthalb Stunden des Trainings, sondern das auch Miteinanders, das Spaß haben, so wie du sagst, also am Ende Kind zu sein, mal ein bisschen rumzudaddeln, weil meistens ist es ja schon so, dass im Training dann hat eine gewisse Ordnung zu herrschen, da wird sich warm gemacht und gespielt. Aber ich glaube, das hat auch Nikolai gesagt gehabt, ja, ob er das war oder auch andere, die stehen dann eine halbe Stunde bevor das Spiel ist oder nach dem Training auch noch und üben dann Dreher oder irgendeinen Trick. Das ist ja genau dieses Spiel und diese vielen Wiederholungen, die notwendig sind, um so eine besondere Fähigkeit dann auch auszubauen. Und dafür brauche ich natürlich Rahmenbedingungen, Kapazitäten.
Ja, also vor allem die Trainingszeiten sind ja, glaube ich, in Dänemark, dadurch, dass sie mehr Hallen haben, viel besser gegeben. In Deutschland hast du da eine Stunde oder anderthalb Stunden und dann musst du raus, weil schon die nächste Gruppe reinkommt, ob Handball oder jetzt andere Sportarten. Aber einfach, dass die Anzahl der Hallen einfach viel größer ist und es ist jetzt nicht nur eine Sporthalle da, sondern da ist Schwimmbad dabei, da ist Bowling-Center dabei. Ja. Also die haben Center gebaut, ja, wo wirklich Sport, nicht nur Handball, sondern alle Sportarten, dann ist eine Kletterwand da. Also dass man viel ausprobieren kann.
Die Vielfalt, die notwendig ist, weil ich sag mal so, genau diese frühe Spezialisierung im Handball bin ich auch gar nicht so ein Freund von, weil es gibt so viele, ich sag mal auch erfolgreiche Handballer, die von anderen Sportarten kommen. Ja. Ob die aus der Leichtathletik kommen, vorher Fußball gespielt haben. Deswegen wäre es einfach gut, wenn man viele Sportarten betreibt, nicht nur Handball, und um einfach hier gut ausgebildet zu sein. Genau. Ich glaube, das wäre so der Hauptpunkt.
Genau.
Das wäre schön, wenn es hier, ich sag mal, wenn wir hier einen kleinen Beitrag zu leisten können, den Hinweis, dass man hier Dinge verändern kann. Aber auch, ich glaube, ein großer Punkt ist, dass es in vielen Vereinen die Herausforderung ist, Trainer zu finden, die entsprechend sich engagieren, um jungen Kindern den Handballsport näher zu bringen. Und ich glaube, da muss sich gar keiner scheuen, ob er viel Ahnung hat von diesem Handball, sondern wenn er Lust darauf hat, es gibt genügend auf den Medien, kann man sich vieles zusammenholen. Aber ich glaube, diesen Spaß zu vermitteln, ich glaube, das war ein wichtiger Punkt. Und du siehst es immer wieder, da ist Gitzel auch ein gutes Beispiel. Der ist immer am Lachen. Und Spaß und Freude gehört einfach dazu.
Ja, ich meine, in Deutschland ist es ergebnisorientierter Sport.
Okay.
Ja. Und in Dänemark ist es einfach, sich weiterzuentwickeln.
Ja.
Hat er auch noch gesagt.
Ich glaube, da können wir in vielen Bereichen, das können wir auch über den Sport hinaus denken, dass diese Lebensfreude, die einfach Grundlage ist für Erfolg. Ne? Wenn ich immer nur stur und starr an Dinge herangehe, dann fehlt mir einfach die Lockerheit. Und wir wissen ja selber, auch im Spitzenbereich, wenn du nicht die geistige Lockerheit hast und den Spaß am Spielen, dann kannst du noch so viel trainieren, dann bringt das alles nichts. Ja. Also ist die gesunde Mischung.
Ja, Spaß, hast du es gerade angesprochen, braucht man beim Handball. Mhm. Die Frauen-Weltmeisterschaft 2025.
Die haben uns sehr viel Spaß gemacht.
Die haben uns sehr viel Spaß gemacht.
Ja, wie hoch, also wir haben ja uns im Vorfeld da auch Gedanken drüber gemacht. Wir haben ja das Turnier davor gesehen, die Europameisterschaft. Wie hoch schätzt du diesen Erfolg ein dieser deutschen Handballnationalmannschaft im eigenen Land Vize-Weltmeister zu werden?
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, ja. Muss man sagen. War wirklich schön anzusehen vom ersten Spiel an. Hat uns, glaube ich, alle Spaß gemacht, das anzuschauen. Ich schätze es sehr hoch ein, diesen Erfolg, ja, weil das war wirklich mal wieder ein Zeichen, das man setzen musste. Ich glaube, die Frauen haben sehr lange darauf gewartet, mal wieder eine Medaille um den Hals zu haben. Ja. Das hat uns alle gefreut und ich hoffe, dass das auch den Frauenhandball einen Schub gibt und weiter nach vorne kommt, dass Sponsoren sich für die Bundesligisten und auch für kleinere Vereine interessieren und da sich engagieren auch, und um auch diesen Frauenhandball nach vorne zu bringen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen.
Also diese Spielfreude, wir haben von Freude gesprochen, diese Spielfreude, die sie eigentlich im ersten Spiel gezeigt haben. Also das hat mich begeistert. Wir haben ja noch so ein bisschen Kritik geäußert im Turnier davor, was die Abwehr anging. Da war das oftmals nicht so stabil. Ich muss auch mal ein großes Kompliment hier an die Torwartleistung geben. Sensationell vom Stellungsspiel, von Außenpositionen. Wir haben über die Wichtigkeit von Torhütern gesprochen. Herausragende Leistung in der Abwehr, füreinander gekämpft, im Abwehrzentrum, jeder hat seine Rolle eingenommen, im Angriffsspiel sehr variabel und flexibel, also alles Notwendige, was für den Erfolg du benötigst, haben sie umgesetzt, und ich finde auch, dass sie in gerade vielen kritischen Phasen in den Turnieren davor oftmals die Bälle dann durch die Gegend geflogen sind. Hier haben sie eine Stabilität. Gibt es da für dich einen Schlüssel, warum das so, wie ist das so einzuschätzen?
Also man hat gesehen, vor allem in der Abwehr, dass sie miteinander gekämpft hatten und dass sie Spaß hatten, Abwehr zu spielen. Ja. Das hat man wirklich gesehen, dass da wirklich Kampf war. Und wenn mal eine 1-gegen-1 verloren hat, da waren gleich zwei da und haben zugemacht. Und aus einer stabilen Abwehr schnell nach vorne und einfache Tore gemacht und auch wirklich, ja, jetzt habe ich Nicke Kühne angesprochen, für mich die Hoffnung oder die Zukunft, sage ich mal, erstes Turnier und gleich so überzeugt, also normal hat man bei den Deutschen immer so gehabt, okay, man hat die erste 7 und dann kommt so ein Abfall, wenn die zweite 7 reinkommt, aber man hat gesehen, sobald zum Beispiel Emily Vogel jetzt ausgewechselt wurde, kam eine Nicke Kühne und hat sie gleichwertig ersetzt. Und das war ganz wichtig.
Von der Altersstruktur, ich meine, die können ja ein paar Jahre noch so mit diesem Kader zusammenspielen. Viola Leuchter ist ja auch noch eine sehr junge Spielerin. Emily Vogel ist ja auch Ende 20, also die kann ja auch noch ein paar Jahre spielen. Also
meinst du, die können so lange spielen wie du mit 52?
Oh, das glaube ich jetzt nicht auf diesem Niveau. Und wir wissen ja, im Tor ist das noch ein bisschen was anderes. Nein, aber ich finde, dass der Kader, wie gesagt, von der Altersstruktur ja so noch ein paar Jahre spielen kann. Und ich sage mal, das ist ja eine Erfahrung, ein Erlebnis, wenn Sie das konservieren und wie gesagt, immer auf dieser emotionalen Ebene haben Sie jetzt mal diese Erfahrung gemacht und das sollte Ihnen ja auch Sicherheit geben. Also können Sie die nächsten Jahre ja so spielen.
Ja, und ich finde auch, dass jetzt schon wieder Spielerinnen nachkommen, die das Potenzial haben, in der ersten oder in der Nationalmannschaft zu spielen.
Mhm. Ja, das, so wie du es angesprochen hast, das wünschen wir den deutschen Frauen, dass hier auch weiter Partner die Vereine unterstützen, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass junge Spielerinnen entsprechend sich entwickeln können. Und wir drücken den Frauen auf diesem Wege natürlich die Daumen für die nächsten Großturniere. Christian, jetzt haben wir vieles angesprochen. Gibt es noch ein Thema, was dir auf dem Herzen liegt?
Jetzt können wir eigentlich nur noch das erste Spiel tippen.
da war was mit Tippen. Ja, genau. Das erste Spiel gegen Österreich, die so unattraktiv hässlich spielen, wie der Andi Wolf gesagt hat. Also so ein erstes Spiel ist natürlich immer, du weißt nie genau so, wo du stehst. Große Herausforderung. Also ich denke, dass es ein enges Spiel werden wird. Ich würde sagen, das Spiel geht aus deutscher Sicht 29-27 aus.
Ah, hatte ich fast ähnlich. Ich hatte ein 32-28.
Okay, gut. Dann müssen wir das mal notieren, dass wir das dann auch...
Tippen
wir das mal so. Genau, drücken der deutschen Mannschaft auf diesem Wege fest die Daumen, dass sie ihre Ziele erreichen, dass wir sie lange verfolgen können und dass sie ein tolles Turnier sehen. Euch alles Gute. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und liebe Grüße von uns. Macht's gut.
Ciao.